Radio Igel, deine Geschichte.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Mia.
Und ich bin Melissa.
Wir alle kaufen und benutzen täglich Dinge, vom Müsli am Morgen bis zum Handy am Abend. Aber was passiert davor und danach? Wie werden Produkte hergestellt, transportiert und was passiert mit ihnen, wenn wir sie nicht mehr brauchen?
Genau darum geht es heute, um die Reise der Dinge und um die Frage, wie wir mit weniger Müll und mehr Verantwortung wirtschaften können.
Unser heutiger Gast ist Dr. Gernot Lechner. Er forscht daran, wie Produkte nachhaltiger hergestellt und verwendet werden können, von der Lieferkette bis zum Recycling.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Lechner. Schön, dass Sie heute da sind.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Bin schon sehr gespannt auf eure Fragen, ja.
Zum Einstieg, was genau erforschen Sie eigentlich und was hat Sie dazu gebracht, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu beschäftigen?
Also im Großen bediene ich wirklich die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, ich erforsche Kreislaufwirtschaft, allerdings nicht im technischen Sinn. Das heißt nicht in dem Sinn, welche Maschinen kann ich jetzt herstellen, damit ich ein Produkt besser recyceln kann, sondern es geht eher in die Richtung Organisation. Organisation von Abläufen. Wie macht man irgendwas richtig, damit eben möglichst gut Wiederverwendung von Produkten oder auch Materialien, also beim Recycling auch wiederkommt. Und das Spannende eben dran ist, also das muss ich gerade vorausschicken, es gibt eben nicht nur Recycling, sondern es gibt auch viele andere Möglichkeiten und das ist der Kern meiner Forschungsarbeiten.
Wie kommt ein Produkt, zum Beispiel Müsli oder ein Handy, eigentlich ins Geschäft?
Das ist eine sehr gute und auf den ersten Blick sehr einfache Frage, ist aber sehr kompliziert, selbst bei Müsli. Also das Beispiel gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn man sich überlegt, die Bestandteile von Müsli scheinen sehr einfach zu sein, ist allerdings ebenfalls, das ist keine Lieferkette, sondern eher ein Liefernetzwerk, würde ich fast sagen. Das heißt, dass man hier verschiedene Stadien durchläuft, von verschiedenen Unternehmen, von verschiedenen Organisationen, bis man das einfache Produkt Müsli beisammen hat. Das ist zum Beispiel, wenn man fängt an, natürlich, wir alle wissen, irgendwie beim Getreideanbau oder irgendwelche Rotprodukte da anzubauen. Zucker ist ja in den meisten Mitarbeitern, sind bereits zwei vollkommen unterschiedliche Bestandteile aus wahrscheinlich zwei verschiedenen Weltregionen. Also das ist eigentlich ein spannender Aspekt. Gibt es natürlich noch viel, 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 viel mehr Bestandteile dann drin. Das muss natürlich irgendwie produziert werden. Also veredelt nennt man das dann. Das heißt, irgendwie weiter produziert und gesagt, wir machen jetzt eigentlich ein Kernprodukt draus. Das heißt jetzt zum Beispiel gepuffter Reis oder irgendwas. Das ist ja noch ein Produktionsschritt dann dazwischen. Das heißt, man sieht bereits, hier sind eigentlich sehr viele Bestandteile, die nach der Reihe eigentlich absolviert werden müssen. Und da sprechen wir noch gar nicht von der Verpackung. Verpackung muss ebenfalls produziert werden. Das heißt, man sieht hier dieses Netzwerk von unterschiedlichen Stufen, führen dann eigentlich zu verschiedenen Rohmaterialien, also von Rohmaterial über die halbfertigen Waren, sagen wir so, bis hin zum fertigen Produkt dann im Endeffekt.
Warum ist es so wichtig, dass diese Ketten stabil funktionieren?
Wenn jetzt Beispiel Lebensmittel bleibt, ist es tatsächlich lebenswichtig, dass man die Weltbevölkerung tatsächlich mit Nahrung versorgt. Jetzt ganz kurz noch auf das eine, also wenn man sich das anschaut, es gibt nicht nur einen Zweck, sagen wir, von Stabilität von den Lieferketten. Das hat immer mehrere Ziele eigentlich, die damit verbunden sind. Wenn man über so, jetzt bin ich bereits ein bisschen bereit, Nachhaltigkeit auch mit dabei, dann sage ich, da gibt es ökologische Ziele, ökonomische Ziele und soziale Ziele. Was meine ich jetzt damit? Ökologische Ziele ist, ich möchte möglichst wenig Schaden in der Umwelt anrichten. Soziale Ziele wären zum Beispiel, dass ich die Bevölkerung gut versorge. Das heißt, mit guten Nahrungsmitteln, die auch genügend Vitamine enthalten, etc. Das wäre ein soziales Ziel, das ich haben könnte. Ist nicht immer so, aber könnte ich auch haben. Ökonomisches Ziel in unserem Wirtschaftssystem ist Profit. Also das ist eben das hauptökonomische Prinzip hier. Wenn ich darauf jetzt schaue, warum das eigentlich stabil sein muss, also mit Covid haben wir solche Probleme auch gehabt mit der Lieferfähigkeit. Das heißt, da sind auf einmal Häfen stillgestanden. Es hat kein Weizen mehr exportiert werden können. Es ist kein Reis mehr nach Europa gekommen. Und an dem Beispiel, glaube ich, sieht man ganz gut, also diese Stabilität, diese Probleme, die auftreten können und durch eine stabile Lieferkette eigentlich wettgemacht werden können, das ist eigentlich der Fokus, um eine stabile Versorgung sicherzustellen. Das wäre jetzt nur ein Beispiel im Bereich Nahrungsmittel. Also sage ich so, das ist wahrscheinlich ein sehr essentielles und wichtiges Produkt für uns alle. Ob jetzt Elektronikprodukte genauso stabil sein müssen von der Lieferkette, ist wahrscheinlich mehr ein wirtschaftlicher Faktor als ein sozialer Faktor. Also das ist für uns wahrscheinlich fürs direkte Überleben nicht so relevant, aber ich glaube, bei Nahrungsmitteln sieht man das eigentlich sehr gut, was das eigentlich heißt, wenn eine Lieferkette instabil wird.
Was bedeutet Resilienz in einer Lieferkette und warum ist das für die Umwelt wichtig?
Die Resilienz, also ich glaube Resilienz, man hat schon gemerkt, das ist kein einfacher Begriff, muss ich dazu sagen. Resilienz an sich bedeutet, wie stabil oder wie sehr das ein System, eben auch so eine Lieferkette, von Störungen unbeeinflusst bleibt. Das heißt, wenn irgendeine Störung zum Beispiel ist, wie kann sich die Lieferkette jetzt so umformen oder so stabil bleiben, dass sie weiter aufrecht liefern kann. Ganz ein konkretes Beispiel, da könnt ihr euch wahrscheinlich nicht erinnern, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wann das war, dass im Suezkanal ist auf einmal ein Schiff quer gestanden und über 5-6 Wochen lang hat es keinen Transport mehr durch den Suezkanal gegeben. Das Problem ist allerdings, die meisten Waren aus Asien, die per Schiff transportiert werden müssen durch den Suezkanal, also bei Ägypten vorbei, Rotes Meer und dann durch nach Richtung Europa. Und das war ein Zeichen für, jetzt sind wir auch beim Bereich Stabilität, also dass das eben potenziell zu Problemen führen kann. Resilient in dem Sinn war jetzt die Lieferkette, dass auf einmal, anstatt dass die Schiffe durch den Suezkanal gefahren sind, haben sie einfach die Route geändert und sind rund um Afrika gefahren. Hat mehr Zeit bedurft, also das waren 3-4 Wochen, was ich mich erinnern kann, mehr. Aber das ist quasi eine Änderung tatsächlich von der Lieferkette, die auf einmal Resilienz bedeutet. Das heißt, das ist einfach, wie kann ich mich quasi wehren gegen äußere Einflüsse, sodass ich meinen Zweck, bei einer Lieferkette Produkte zu liefern, auch weiterhin erfüllen kann, auch wenn Störungen auftreten. Das ist eigentlich der Begriff der Resilienz.
Was kann passieren, wenn die Lieferkette nicht mehr funktioniert?
Da frage ich euch vielleicht, was denkt ihr, was kann passieren, wenn eine Lieferkette nicht mehr funktioniert? Habt ihr da Ideen?
Also, wie Sie auch vorher gesagt haben, es wird schwieriger, Lebensmittel zum Beispiel in andere Länder zu bringen, was ein großes Problem werden kann, weil zum Beispiel in Afrika, wo sie nicht so viel Essen haben und wo viel gespendet wird, da könnte es ein Problem werden zum Beispiel.
Das ist ein ganz guter Punkt. Also, dass man sagt, bringt uns auch zum Bereich Globalisierung. Wir sprechen ja nicht nur über Graz oder irgendwie Steiermark oder Österreich, sondern wir sind ja weltweit vernetzt. Das heißt, ganz komplexe Lieferströme. Wir beziehen Waren aus China, schicken Waren nach China zurück, wir kaufen Rohstoffe aus Südamerika, verkaufen irgendwelche Produkte in die USA. Das heißt, das ist weltweit eigentlich dann vernetzt. Und da ist das Problem, tritt nur ein einzelner Punkt. Also gibt es irgendwie Probleme in Europa mit dem Transport. Steht nicht nur Europa, sondern dann steht global die Lieferkette. Das heißt, es kommen keine Waren mehr an oder es wird das Ganze gestört. Zusammenhängend mit dem Begriff Resilienz dann natürlich wieder, wie geht man jetzt mit dem um oder wie könnte man mit sowas umgehen? Und da gibt es halt gewisse Strategien, dass man sagt, man bereitet sich auch vor. Dass man sagt, okay, jetzt ich sehe vielleicht Probleme kommen. Wie kann ich dafür sorgen, dass weiterhin die Lieferfähigkeit aufrechterhalten wird? Also da sind wir wieder zurück bei der Resilienz. Der Kernpunkt ist absolut, es kommen keine Waren mehr an.
Was bedeutet Kreislaufwirtschaft und wie unterscheidet sie sich vom klassischen Wegwerfen?
Ich drehe das vielleicht jetzt kurz um. Wir leben noch immer in dem klassischen Wirtschaftsmodell, also dass man sagt, man entnimmt irgendeinen Rohstoff, produziert irgendwas, benutzt das Produkt und dann am Ende wirft man es weg. Das heißt, jedes Handy ist irgendwie voll mit Rohstoffen aus Afrika, aus Südamerika, aus Australien. Dann werden sie gefertigt in Asien und dann werden sie vorwiegend im globalen Norden, das heißt irgendwo USA oder auch jetzt Asien-Großraum, Europa, auch verkauft. Und irgendwann, nach 2, 3, 4 Jahren, also ich glaube durchschnittliche Nutzungsdauer sind, soweit ich weiß, 2 Jahre ungefähr. Und danach wird das Handy im besten Fall recycelt oder irgendwo hinverkauft. Im schlimmsten Fall verschwindet es irgendwo. Und Kreislaufwirtschaft versucht jetzt genau, dieses Konzept ein bisschen abzuschwächen. Das heißt, dass wir Rohstoffe extrahieren, irgendwo Umweltschaden anrichten, sozusagen. Wir haben jetzt Metalle, die eigentlich ganz selten sind und die schmeißen wir quasi in den Müll oder irgendwas, sondern wir wollen das erhalten. Das heißt, Kreislaufwirtschaft ist ein werterhaltendes System. Und das heißt, also ganz ein großer Begriff ist Recycling. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Könntest du ungefähr beschreiben, was man unter Recycling meint? Also habt ihr da eine Idee?
Also wenn etwas mehrmals wiederverwendet wird.
Und bei Recycling an sich, beim Begriff, also klar, es gibt, das ist der landläufige Begriff auch, Recycling bezieht sich immer auf Materialrückgewinnung. Das heißt, wir wollen aus dem Handy jetzt möglichst die Metalle und die Kunststoffe und so weiter zurückholen und diese dann wiederverwenden. Kreislaufwirtschaft ist allerdings ein bisschen ein größeres Konzept. Da gibt es nicht nur dieses Recycling beim Material, sondern das umfasst zum Beispiel auch Reuse, wird es genannt. Also die Wiederverwendung, direkte Wiederverwendung. So in welche Plattformen und jetzt mache ich Werbung, wie will haben oder irgendwas, wo man halt ein Produkt, das man selber nicht mehr braucht, einfach wieder hergibt. Das ist genauso Kreislaufwirtschaft. Also normalerweise, jetzt, wenn ich 10, 20 Jahre zurückdenke, hätte man dieses Produkt genommen und wahrscheinlich irgendwo hingeworfen, weil es niemand mehr braucht hat. Jetzt durch diese Plattform, sage ich, durch diese Wiederverwendung verkaufe ich es irgendwem und die Person hat dann einen Bedarf und der ist damit gedeckt. Also das ist ebenfalls Kreislaufwirtschaft. Und das ist eben wichtig, aus meiner Sicht ist ganz, ganz wichtig und das ist auch Kern meiner Forschung, dass es eben verschiedene Varianten gibt. Einerseits das ganze Produkt wiederzuverwenden, das Material wiederzuverwenden, nur einzelne Teile wiederzuverwenden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wir wollen den Wert, den wir aufgewendet haben, erhalten in dem System. Das ist die Kreislaufwirtschaft.
Was kann Recycling heute wirklich leisten und wo liegen die Grenzen?
Wenn ich jetzt auf den inneren Begriff von Recycling gehe, also was ich gerade versucht habe zu erklären, also wenn wir Materialien zum Beispiel wiederverwenden wollen, dann funktioniert das eigentlich erstaunlich gut in manchen Bereichen, also gerade Metalle, irgendwie Dosenpfand zum Beispiel, da gibt es ein Retourlaufsystem und dieses Retourlaufsystem, also wo quasi diese gebrauchten Dosen auch wieder gesammelt werden und dann wieder eingeschmolzen und zurückgebracht werden. Also das ist dieser Kreislauf, den man eigentlich anstrebt. Das Problem ist, das ist kein perfekter Kreislauf. Also wenn man jetzt das vom Materialrecyceln spricht, ist das nie reines Material, so wie das Ausgangsmaterial. Also zuerst ist das ganz reines Aluminium. Und dann allerdings, je öfter, dass man das halt wiederverwendet, desto mehr Verschmutzung kommt auch mit rein. Das heißt, das Material wird eigentlich schlechter, wenn nicht das degradiert in dem Nutzen. Das heißt, man kann auf einmal nicht mehr dieses Material eigentlich für alles nehmen. Das heißt, in dem Kreislauf, die Materialien werden eigentlich schlechter. Und jetzt gehe ich zurück, wenn wir auf die Kreislaufwirtschaft gehen. Und ich hoffe, jetzt wird es nicht zu kompliziert. Das versuchen wir im Vorhinein schon abzufangen. Indem man nicht nur Materialien wiederverwenden, sondern bereits ganze Produkte. Das heißt, gebrauchte Handys zu verkaufen. Dann brauche ich gar nicht irgendwie das Material wieder aufarbeiten, sondern habe einfach das gebrauchte Produkt, das ich weiterhin benutzen kann. Oder einzelne Bestandteile, irgendwelche Ersatzteile rauszunehmen aus dem Produkt und das wieder in Verwendung bringen. Das wäre auch ein Aspekt, den ich eigentlich hier einsetzen kann. Von dem her, also irgendwie als Fazit, Kreislaufwirtschaft löst nicht alles, aber es macht alles etwas besser in dem Wirtschaftskreislauf. Also vor allem Umwelt, weniger Umweltbelastung, potenziell auch lokale Jobs mit Reparatur zum Beispiel. Das heißt, es wird nicht irgendwo in fernen Ländern ein Produkt produziert, sondern lokal repariert und ökonomisch macht es auch sehr oft Sinn.
Woran wird derzeit geforscht, um Produkte langlebiger und nachhaltiger zu machen?
Da gibt es viele Aspekte. Das kann ich sagen. Also das ist ein ganz großes Thema. Ich möchte aber wieder eine Frage von euch an euch starten, bevor ich da mal mit reinpresche hier. Wie könnt ihr euch vorstellen, was habt ihr für Ideen, hier irgendwie ein Produkt langlebiger zu machen? Nehmen wir zum Beispiel ein Smartphone her. Wie kann man ein Smartphone langlebiger machen? Was für Probleme gibt es und wie kann man das vielleicht besser machen? Habt ihr irgendwie schon mal Probleme mit einem Smartphone gehabt, zum Beispiel mit der Akkulaufzeit?
Ja, also die Batterie geht sehr schnell runter und wird sehr schnell niedriger. Und also das passiert ganz, ganz schnell, dass ich dann auf einmal fast keinen Akku mehr habe.
Und das heißt, dann fängst du an zum Austauschen und denkst drüber nach, ein neues vielleicht zu bekommen.
Vielleicht.
Ja, vielleicht, ja. Mhm. Hast du auch irgendwie Probleme gehabt? Ja.
Also so bei meinem früheren Handy hatte ich so richtig viele, also es war sehr gebrochen hinten, obwohl ich eine Hülle anhatte und halt, es ist sehr langsam geworden. Und deswegen habe ich mir ein neues Handy gekauft.
Und habt ihr jetzt irgendwie Ideen, wie man das besser machen könnte? Also was wäre denn da gut, wenn ich aus eurer Sicht?
Zum Beispiel hinten bei den Handys stärker zu machen, für den Schutz vom Handy, aber auch vielleicht die Hüllen stärker zu machen. Aber ich bin mir nicht so sicher, was man machen kann, um das Handy schneller zu machen.
Ja, vielleicht bei der Batterie bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Vielleicht kann man es halt irgendwie so stärker machen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich stärker zu machen, dass der Akku länger hält.
Na, das sind super, super Aspekte schon. Also das trifft es eigentlich schon im Kern, warum eigentlich Smartphones typischerweise ausgetauscht werden. Also wir haben da eben einerseits diese Software, die es halt des Smartphones leider oftmals etwas verlangsamt, muss man dazu sagen. Aber ihr habt schon Ideen dafür gebracht, also dass man sagt, zum Beispiel, dass irgendwas bricht, natürlich, man kann es verstärken. Oder wenn man es schon nicht verstärken kann, man kann es zumindest so machen, dass man es austauschen kann. Das heißt, nicht das gesamte Handy vielleicht wegzuwerfen, sondern nur die Hülle. Und damit quasi nur die Hülle auszutauschen und den Rest eigentlich zu behalten. Oder zum Akkuproblem einen Akku tauschbar machen. Also da könnt ihr euch sicher nicht mehr erinnern. Also ich habe da ein sehr altes Smartphone gehabt. Ich glaube, das war aus dem Jahr 2011 oder 2012. Und da war damals noch mit einfach dem Deckel aufmachen, den Akku rausnehmen und den Deckel wieder drauf, neuer Akku zum Beispiel möglich. Also sowas ist möglich und wird auch teilweise gemacht. Also es gibt Smartphone-Hersteller, wo das passiert. Und das wären konkrete Ideen, wie man ein Produkt auch wieder langlebiger machen kann, auf jeden Fall.
Gibt es Materialien oder Herstellungsverfahren, die besonders vielversprechend sind?
Das ist nicht mein Kerngebiet, muss ich dazu sagen. Also da kenne ich mich nicht so aus in Bezug auf Materialien. Also ich weiß, dass sehr viel gemacht wird im Bereich biobasierter Materialien. Das heißt nicht mit diesen extrahierten Rohstoffen oder auf Erdöl basierend, sondern zum Beispiel auf Basis Holz, dass man hier Bestandteile herausnimmt und zum Beispiel Kunststoffe versucht, aus Biomaterialien auch zu machen. Was auch spannend ist, also was ich persönlich einen sehr innovativen Ansatz finde, ist, dass teilweise Pilze gezüchtet werden, zum Beispiel für Mauern bauen. Das heißt tatsächlich, aus Pilzen sollen Mauern gebaut werden. Und das ist alles noch in Forschung begriffen, also das ist noch nicht so, dass man das jetzt ganz groß und günstig ausbreiten kann und jetzt stehen überall Pilzhäuser so in der Richtung, sondern wir sind eben da in einem Anfangsstadium, wo wir erproben als Menschheit. Das sind wahrscheinlich schon Technologien, die sehr, sehr gut sind. Auf der anderen Seite eben hat man immer die Gefahr, dass man es halt mit, vor allem in Bezug auf die Kosten, dass es einfach teurer ist als das Bestehende. Das bestehende Ziegel werden halt in Massen zum Beispiel gefertigt, sind sehr günstig in der Herstellung und mit dem konkurriert das Ganze halt. Von den Fertigungsverfahren, also das ist wieder etwas mehr mein Thema. Vielleicht habt ihr schon mal was von 3D-Druck gehört? Habt ihr schon mal versucht, auch den zu machen? Das wäre ein sehr spannendes Konzept da in Bezug auf Reparatur. Weil bis jetzt war es eigentlich so der Standard, dass man sagt, man, bevor man was repariert, braucht man oft Ersatzteile natürlich. Und wenn man ja nicht weiß, wenn man ein Produkt hat, zum Beispiel ein Auto, das über 10, 14 Jahre benutzt wird, und dann müsste man eigentlich alle Ersatzteile, die man jemals brauchen könnte, vorproduzieren. Das ist teuer. Da braucht man riesengroße Lagerhallen. Dann gibt es das Konzept aber, dass man sagt, ja, dann will ich halt die Maschine behalten und vielleicht irgendwann einmal die Ersatzteile produzieren. Ist auch teuer, wenn man die Maschinen behalten muss. Und der 3D-Druck hat ein bisschen das Potenzial dazwischen, weil der ganz komplexe Produkte, also ganz verschachtelte Produkte und ganz schwierige Produkte bei Bedarf relativ einfach herstellen kann. Das heißt, man ist dann nicht irgendwie nur auf einen einzigen Ersatzteil irgendwie beschränkt, sondern man kann mit dem einen 3D-Drucker ganz, ganz verschiedene Ersatzteile machen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, zum Beispiel vom 3D-Druckverfahren. Das heißt, in Bezug auf Reparatur, in Bezug auf Kreislaufwirtschaft, glaube ich, hat das aus meiner Sicht sehr, sehr viel Potenzial.
Ist eine Zukunft ohne Müll überhaupt möglich oder eher eine Utopie?
Theoretisch ja, ist eine Zukunft möglich. Das heißt, in meiner wissenschaftlichen Welt ist eine Zukunft ohne Müll möglich. Praktisch geht es eigentlich darum, dass wir möglichst wenig Müll produzieren. Also das ist den tatsächlichen Abdruck oder das, was verbleibt, eben möglichst zu reduzieren. Durch Schließen von irgendwelchen Kreisläufen, das heißt, dass wir eben nicht Produkte wegschmeißen oder nicht alle Produkte dann irgendwie wegschmeißen, versuchen die Ersatzteile bzw. die Materialien da wieder zu recyceln und wieder in Verwendung zu bringen, Produkte möglichst lange auch zu benutzen, das ist eine Strategie, die man machen kann. Das heißt, das sind alles eigentlich Aspekte, wie man zumindest den Müll aus meiner Sicht auf ein sehr geringes Niveau senken könnte. Und andere Perspektiven nur ganz kurz darauf, wenn wir jetzt über Müll sprechen, sprechen wir auch sehr oft über Rohstoffe. Das heißt, sehr viele Dinge, die wir jetzt eigentlich wegschmeißen, die bei uns im Müll landen, sind eigentlich wertvolle Stoffe, die wir auch wiederverwenden könnten. Und das ist vielleicht der Aspekt, nicht Müll immer negativ zu sehen, sondern auch als Ressource, die wir auch nutzen können für Produkte in der Zukunft.
Was können Menschen tun, um weniger Müll herzustellen?
Was können Menschen tun, um weniger Müll herzustellen? Ich frage jetzt einmal euch, was macht ihr, um möglichst wenig Müll zu produzieren? Wenn überhaupt. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das macht oder nicht. Ja?
Also erstmal nicht Einwegflaschen kaufen, zum Beispiel. Nur Pfandflaschen kaufen,
nicht viel mit Verpackung kaufen, also Dinge mit, also die nicht in Plastik verpackt sind.
Ich glaube, das sind schon mal gute Wege, auch wie man einfach mal Bewusstsein hat und sagt, ja, eigentlich, man kann auch was machen. Also das ist eben das Wichtige, auch für euch, ihr könnt auch was machen. Also ihr könnt selbst wirksam sein, indem ihr genau solche Überlegungen anstellt. Das heißt, möglichst wenig Verpackungen kaufen. Wenn schon eine Verpackung, dann schaue ich, dass die Menge möglichst groß ist drin, ohne dass ich jetzt irgendwas dann an Lebensmitteln zum Beispiel wegschmeißen muss, natürlich irgendwie. Aber kleine Verpackungen, da braucht man für relativ wenig Inhalt sehr viel Verpackungsmaterial. Das wäre ein Gedankengang. Oder eben Pfandflaschen, Einwegflaschen, dass man zumindest dafür sorgt, dass das Ganze nicht in der Natur landet, sondern dass man das zumindest wieder in den Kreislauf überführt und zum Beispiel Bettflaschen aus Bettflaschen wieder erzeugt. Also das sind auf jeden Fall Aspekte, wo jeder und jede Einzelne von uns auch gut beitragen kann.
Wie kann man sich als junger Mensch für Nachhaltigkeit einsetzen? In der Schule, im Alltag oder beruflich?
Also ihr setzt euch ja schon für Nachhaltigkeit ein. Also wenn man schon mal bewusst ist, wie man Müll sparen kann oder das Müllaufkommen senken kann, auch auf persönlicher Ebene, ist das schon ein erster Schritt, glaube ich, wie man sich einsetzen kann. Grundsätzlich glaube ich, dass es sehr viele von uns so betrifft, dass wir in unserem direkten Umfeld sehr viel machen können. Das heißt, Freunde, Freundinnen, Familie, irgendwelche Bekannte auch aufmerksam machen, wenn man sich bewusst ist, was man machen kann. Zum Beispiel auch so, man kauft vielleicht das andere Produkt, das hat keine Verpackung. Schaut euch das einmal an. Ist gleich gut, ist vielleicht sogar günstiger. Damit entsteht eigentlich zumindest in unserem kleinen Umfeld ganz, ganz viel. Und ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen der Schlüssel, dass man aufmerksam durchs Leben geht. Und sagt, wo entsteht vielleicht irgendwie Müll, der nicht sein muss? Oder wo ist Verpackung drauf, der nicht sein muss? Oder wenn es jetzt in einem größeren Kontext, wann kann ich mit dem Rad fahren und muss nicht vielleicht mit dem Auto irgendwie hinfahren? Das sind alles Überlegungen, die man eigentlich selber für sich anstellen kann und wo man relativ viel für sich zumindest bewegen kann, aus meiner Sicht. Ich muss eine kurze Frage stellen. Seid ihr irgendwie tätig? Habt ihr irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit in der Schule oder im Freundeskreis?
Also in manchen Klassen haben wir halt eine Apfelkiste und da kann man, also da sind dann ganz immer verschiedene Äpfel drinnen und dann kann jeder immer einen Apfel rausnehmen.
Ach super. Und wo kommen die Äpfel her? Wisst ihr das?
Also das sind steirische Äpfel.
Wir haben auch jedes Jahr ein Schulfest und dort gibt es immer einen Kleidertausch. Also kann man da Kleidung herbringen und dann gratis welche nehmen.
Das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die ganz, ganz schöne Beispiele sind, wie man auch auf kleiner Ebene, auf lokaler Ebene was bewirken kann. Weil steirische Äpfel natürlich hat keinen großen Transportweg. Also da brauche ich nicht irgendwie weit aus anderen Ländern irgendwelche Äpfel dann hertransportieren, sondern da habe ich eben direkt eigentlich was man gut verwenden kann lokal. Und Kleidertausch sowieso, also Textilien sind ja unglaublich, unglaublich ressourcenintensiv. Fällt mir noch eine Frage ein, wisst ihr, wie viel Liter Wasser die Herstellung eines T-Shirts braucht? Ratet einmal. Es gibt kein richtig und kein falsch, also das ist keine Prüfungsfrage.
Vielleicht 2 Liter?
Ja, ich würde auch so vielleicht 2-3 Liter so.
Also von Anbau von der Baumwolle, also wir sprechen über ein normales Baumwoll-T-Shirt, vielleicht in meiner Größe oder in diese Richtung, bis zur Herstellung und zum Verkauf verbraucht ein T-Shirt ungefähr 2.500 Liter. Und das sind unvorstellbare Ausmaße. Deswegen ein Kleidertausch, ein T-Shirt länger zu tragen, hat eine direkte Auswirkung. Und das ist eben das, wo man sagt, man unterschätzt das oftmals, was man eigentlich selber tun kann. Um jetzt die Frage zu beantworten. Also ja, auch ihr habt das in der Hand. Kleidung länger tragen, Smartphones reparieren lassen, das sind alles Aspekte. Müll trennen, Müll vermeiden, das sind alles Aspekte, wo man eigentlich sehr viel beitragen kann.
Welche Berufe könnten in Zukunft wichtig werden, wenn es um Umwelt, Recycling oder nachhaltige Produkte geht?
Da fallen mir einige Beispiele ein. Also was ich ganz konkret weiß aus meiner Arbeit oder aus meiner Zusammenarbeit mit einigen Reparaturbetrieben, die suchen eigentlich sehr viel qualifiziertes Personal, die reparieren können. Das heißt, es hat früher einige Berufe gegeben, die haben das mitgelernt. Das ist allerdings relativ weggefallen, beziehungsweise das Problem ist auch, dass halt die Konkurrenz so stark ist, beziehungsweise war, dass halt alle die reparieren haben können, haben halt in andere Berufe gewechselt. Wenn ich jetzt anschaue, Reparateur zum Beispiel, gibt es auch für Fahrradreparaturen. Also auch da ist mehr als genug Bedarf. Also wir jetzt nur in dem kleinen Bereich von Reparatur. Wir sprechen von Produktdesign. Ihr habt es zuerst schon, ihr habt jetzt gute Ideen gehabt, wie man ein Smartphone verbessern kann. Irgendwann muss ich darüber nachdenken, wie man Produkte besser machen kann. Das kann zum Beispiel eine schöne Aufgabe sein. Man sagt, wie denkt man eigentlich Produkte anders? Oder noch ein besserer Einfall, wer denkt darüber nach, wie man Produkte vielleicht überhaupt vermeiden kann? Das heißt, dass man sagt, man hat eigentlich mit einem Produkt erfüllt quasi den Zweck von zweien. Mehr ebenfalls in einem Produktdesign. Wenn ich das Beispiel Smartphone hernehme, da ist eine Kamera dabei, da ist vielleicht ein Radio dabei und so weiter. Alles, was man früher in getrennten Geräten gehabt hat, ist jetzt in einem Gerät eigentlich vereint. Vor allem Vor- und Nachteilen von Smartphones natürlich, ja. Und der Produktdesign ist ein ganz großer Punkt. Aber auch Recycling-Technik. Das heißt, ganz stark natürlich in meinem Bereich Forschung, Wissenschaft. Da ist ganz, ganz viel Potenzial jetzt auch für Jobs. Also das geht auf allen Ebenen quer durch die Gesellschaft bis in jegliche Nischen und Branchen, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann.
Danke sehr, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Jetzt gibt es eine Möglichkeit für das Publikum, Fragen zu stellen, falls Sie welche Fragen haben.
Glauben Sie, dass wir in Zukunft weniger Müll produzieren werden?
Ich kann nur sagen, ich hoffe es. Ich glaube, dass wir teilweise auf einem sehr guten Weg sind als Menschheit, dass wir weniger Müll produzieren in bestimmten Bereichen. Wir schaffen es derzeit noch nicht überall. Was allerdings jetzt auch heißt, wir alle haben noch genügend Aufgaben, können noch genug tun, um hier auch Müll zu vermeiden. Also gerade mit euren Ideen, das ist vielleicht ein schöner erster Punkt und sagt, wenn man Ideen hat, irgendwie, wie man weniger Müll produzieren kann. Ich glaube, das wird immer gern gesehen und da sind alle Ideen herzlich willkommen, auch von eurer Seite.
Was machen Sie persönlich, um weniger Müll zu produzieren?
Danke, das ist eine sehr gute Frage und die ist immer sehr gefährlich, weil das ist ein Punkt, wo man natürlich auch immer Schwachpunkte hat. Also meine Frau und ich versuchen, ist tatsächlich möglichst wenig zu verpacken, Verpackung zum Beispiel zu kaufen. Das ist ein ganz großes Beispiel, dass wir halt viel auf den Bauernmarkt gehen, selbst unsere Sackerl mitnehmen, dort was einfüllen lassen. Das ist ein Punkt. Was wir auch machen, ist, dass wir im Gesamten unseren Lebensstandard angepasst haben, muss ich sagen. Das heißt, dass wir eben schauen, dass wir sehr bewusst einkaufen und auch sehr viel Wert auf Reparierbarkeit legen. Das heißt, ganz ein seltsames Beispiel, Schuhe. Aber das ist ja teilweise gar nicht mehr so bekannt. Schuhe gibt es, die lange halten und wo man sogar Sohlen wechseln kann. Das heißt, bei meinen Wanderschuhen zum Beispiel, das ist ein ganz ein konkretes Beispiel, habe ich jetzt die Sohlen wechseln lassen, die sind jetzt fast 10 Jahre alt und mit den neuen Sohlen gehen es quasi wie neue Wanderschuhe. Das sind nur zwei kleine Beispiele, aber man findet sich ja auch bei mir sehr viele Schwachpunkte, wo man noch was verbessern kann. Das ist eine gute Frage, danke.
Wie geht es unserer Welt gerade?
Ich glaube, unserer Welt geht es nicht gut insgesamt. Also es hat Mensch, sagt man immer, als Krankheit. Aber ich glaube auch, dass wir sehr viel dagegen tun können. Und das ist mein großer Appell an euch, bei allem, was derzeit schiefläuft und bei allem diesen großen Problemen mit Klimakrise und Umweltverschmutzung und so weiter. Der Punkt ist, jeder und jede von uns einzeln kann was dagegen tun. Und das ist der Punkt. Lasst euch nicht von den großen Begriffen da immer so beeinflussen und niederdrücken, sondern ergreift einfach die Initiative, macht was dagegen, sprecht Leute drauf an, schaut so Müllvermeidung, das sind alles positive Aspekte. Und jeder und jede von uns kann da was bewegen. Und das ist wichtig.
Vielen Dank, Herr Dr. Lechner, für Ihre Einblicke in ein Thema, das uns alle betrifft und das oft hinter den Kulissen bleibt.
Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit und auch die tollen Fragen. Danke vielmals.
Radio Igel, deine Geschichte.